NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Einen schönen guten Morgen. Es ist Sonntag und damit wieder Zeit für das Kirchenmagazin. Ich bin Marco Vogt und ich habe Ihnen 4 Beiträge mitgebracht. Wir erfahren heute, woher die Tradition kommt, in der Zeit vor Ostern zu fasten. Wir hören Gedanken zum Thema Zeit und warum es wichtig sein kann, getröstet zu werden. Den Anfang macht aber gleich ein Besuch in der Kirche in Probstheierhagen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Die kleine Feldsteinkirche St. Katharinen steht seit 1259 auf ihrem Hügel in Probstheierhagen. Den Backsteinturm mit der spitzen Zwiebelhaube hat sie erst im 18. Jahrhundert bekommen, als die Kirche umgebaut und erweitert wurde. Weil die historische Orgel so wertvoll ist, soll die Tür geschlossen sein. Hineingehen darf man aber. Andrea Ring hat das gemacht.
Sie fallen zuerst ins Auge, die prunkvolle Kanzel mit den hellen Schnitzfiguren der Apostel, ein goldenes Buch, Kreuz, ein Stab oder Kelch in der Hand seitlich, vorn der prächtige Altar, von filigran geschnitzten Akanthusblättern üppig umrankt. Barock wie aus dem Bilderbuch. Hofbildhauer Theodor Allers hat sein Meisterwerk 1695 gemacht und wahrscheinlich teils auch die Kanzel, denn Petrus, Johannes und Co. haben ihre Nischen zwischen genau so zwei rotbraunen Doppelsäulen wie am Altar. Glänzende Marmorsäulen, so sieht es aus, das täuscht.
Nein, ist alles Holz. Alles, was Sie sehen, ist Holz. Wir haben hier kein Stück Marmor in der Kirche. Kein Stück.
Erklärt Horst Perry vom Förderverein zum Erhalt der Katharinenkirche. Das bronzene Taufbecken in Form einer umgedrehten Glocke aus dem 15. Jahrhundert ist das älteste Stück. Seit der Reformation wurde jedoch eine Schale aus Messing genutzt, statt die Täuflinge ganz einzutauchen. Ein Geschenk wohl des damaligen Organisten mit speziellen Motiven.
Und zwar ist das gar keine christliche Schale. Es ist eine Obstschale, die üblich war damals zu Hochzeitsfeiern bei hochgestellten Leuten.
Die spärlich bekleideten Personen, Tulpen und Pfauen darauf stehen für weltlichen Wohlstand, Schönheit und Genuss. Bis in den Zweiten Weltkrieg diente der Luxusteller einem höheren Zweck. Der Taufe von Generationen, erzählt Horst Perry.
Unter anderem Udo Jürgens Mutter, weil Udo Jürgens Mutter ja aus Brastorf stammt und die Urgroßmutter hier aus Probstheierhagen.
Tritt man unter dem Bogen zum Chorraum mit seiner für Schleswig-Holstein einmaligen Stuckdecke hindurch vor den Altar, fällt der Blick auf das Relief im Zentrum. Jesus kniet im Garten Gethsemane und betet.
Lasst diesen Kelch an mir vorübergehen. Sie finden in unserer Kirche kein Triumphkreuz, kein Bildnis von Jesus am Kreuz.
4 Engelchen tragen ein goldenes Kreuz von oben rechts herbei. Ein großer Engel reicht von links den goldfarbenen Kelch. Links unten in der Ecke die schlafenden Jünger. Darüber Jesus gefesselt mit der Dornenkrone vor Pontius Pilatus.
Und dahinter ihm stehen römische Soldaten mit ihren Lederhelmen auf.
An den Seiten zwischen je zwei Säulen Paulus und Petrus. Die schönsten Schnitzfiguren in St. Katharinen, mein Kirchenführer Perry.
Petrus guckt recht nachdenklich auf seine Hand gestützt. Da kann man jeden Faltenwurf, jeden Muskel, jede Hautfalte wunderbar erkennen.
Über den gesamten Chorraum wölbt sich die fantastische Stuckdecke in zartem Elfenbeinton, etwas Blau und Gold. Auch sie ein Kunstwerk. Beim Blick nach oben öffnet sich der gemalte Himmel. Die Taube im Strahlenkranz kündet von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Kreisförmig um das Gemälde herum hat der italienische Stuckateur Josef Moggia eine mediterrane Balustrade modelliert.
Und auf diesen Balustraden, da sitzen Putten. Die sind so lustig und sind so lebensfroh, dass man jeden Moment das Gefühl hat, die wollen jetzt herunterhüpfen von dort oben und tanzen mit uns.
Mit Instrumenten oder Blumenkränzen in der Hand blicken sie sich aus kohlegeschwärzten Augen schelmisch an. Nur einer hält eine Pergamentrolle hoch, hebt den Zeigefinger und sieht mit einem kleinen Lächeln zu uns herunter.
Andrea Ring hat die Katharinenkirche in Probstheierhagen besucht. Und weiter geht es mit einem Beitrag aus dem Kirchenlexikon. Heute F wie Fasten. Die Passionszeit wird auch Fastenzeit genannt. Denn in den 7 Wochen vor Ostern verzichtet so mancher freiwillig auf etwas. Was es mit der Fastenzeit auf sich hat, erzählt uns Oliver Vorwald.
Kein Instagram oder Facebook, kein Schnitzel, keine Gummibärchen. Muss nicht, wird der eine oder die andere vielleicht sagen, es sind triste Zeiten, da spare ich mir das mit den 7 Wochen ohne. Dabei geht es beim Fasten nicht so sehr um Verzicht, sondern um Gewinn. Die biblische Erzählung von der großen Fastenzeit Jesu endet folgendermaßen.
Und Jesus war in der Wüste 40 Tage und Nächte, und er wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren, und die Engel dienten ihm.
40 Tage, 40 Nächte in der Wüste, eine elementare Zeit.
Jesus bereitet sich damit auf seine große Schaffensperiode vor. Menschen fischen, Bergpredigen, Wunder machen. Der Verzicht schärft seine Sinne. Jesus kommt bei sich an und Gott füllt ihn mit Kraft. 40 Tage, 40 Nächte. Die Zeitspanne leitet sich von den großen Epen der Bibel ab. 40 Tage währt die Sintflut. Elia wandert 40 Tage zum Gottesberg. Und natürlich Mose auf den Gipfel des Sinai.
Und er war allda bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte.
40 Tage, 40 Nächte, sie werden Maß und Rhythmus für die christliche Fastenpraxis. Ihren besonderen Ausdruck findet sie in der Passionszeit, den 7 Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern. Abzüglich der Sonntage sind es genau 40 Tage. In den evangelischen Kirchen ist das Fasten lange Zeit verpönt. Heute allerdings ist es geradezu ein Trend.
Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist.
Kein Social Media, das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad zur Arbeit, lesen statt Fernsehen. Auch so lässt sich Verzicht gestalten. Abhängigkeiten prüfen, Gedanken entrümpeln, Routinen durchbrechen, um sich neu füllen zu lassen. Mit dem, was es wirklich braucht. Das meint Fasten.
Das war ein Beitrag von Oliver Vorwald. Und weiter geht es mit Gedanken zur Zeit. Kinder, wie die Zeit vergeht, das denken wir immer wieder. Und auch meiner Kollegin Julia Heide de Lopez geht es da nicht anders.
Und schon ist wieder März. Ist das zu fassen? Die ersten beiden Monate des Jahres sind meinem Empfinden nach superschnell verstrichen. Die Zeit rennt und ich versuche Schritt zu halten mit den To-Do-Listen, Terminen und allem, was zum Alltag gehört. Zeit ist Gottes wohl wundersamste Erfindung. Wir können sie messen, sogar bis auf den Mini-Bruchteil einer Sekunde genau. Und doch entzieht sie sich unserer Kontrolle. Sie hat keine Pausentaste. Sie lässt sich auch nicht sparen oder stehlen. Sie macht Haare grau und Gesichter faltig. Und manchmal heilt sie Wunden. Sie ist eine Ressource, doch Kriege werden nicht um sie geführt, denn sie lässt sich nicht erobern, nicht besitzen. Zeit wird uns geschenkt. Sie ist das Wertvollste, was wir haben. Und doch haben wir sie nicht. Wir sind ein Teil von ihr und sie von uns. So beschreibt es auch der englische Journalist Oliver Berkman in seinem Buch 4000 Wochen. Wir haben nicht eine begrenzte Zeit, wir sind eine begrenzte Zeit, erklärt er. Und führt damit im Grunde aus, wozu die Bibel schon immer angeregt hat, nämlich die eigene Sterblichkeit zu bedenken, auf dass wir klug werden. Klug genug, die nutzlosen Versuche aufzugeben, die Zeit kontrollieren zu wollen. Klug, unsere To-Do-Listen auch mal beiseite zu legen und uns zu entscheiden für die Dinge und die Menschen, die uns wichtig sind. Und dann einfach zu sein, ohne Plan und ohne Uhr, dankbar, hier und jetzt.
Vielen Dank an Julia Heide de Lopez. Und nun ist wieder unsere Kolumne dran. Heile, heile, Segen, ist alles wieder gut. Meine Kollegin Susanne Richter wurde schon als Kind gerne getröstet. Heute tröstet sie selbst leidenschaftlich gern. Nur wen?
Ich hätte Trost gebraucht. Das sagt neulich ein Interviewpartner zu mir. Ich bin wirklich erstaunt, aber mein Herz ist mit einem Schlag offen und ich bin hellwach. Ich brauche Trost. Den Satz bin ich nicht gewöhnt, also von Kindern schon. Kannst du mich trösten, fragen sie, und dann kuscheln sie sich auf meinen Schoß, wollen, dass ich singe und summe. Aber von Erwachsenen habe ich so etwas ganz selten gehört. Schon gar nicht von Männern, muss ich leider ergänzen. Jetzt frage ich mich, gibt es vielleicht darum so viel Empörung und Wut in der Welt, weil wir furchtbar ungetröstet sind? Kann es sein, dass wir alle kollektiv eine extra Portion Trost bräuchten? Die letzten Jahre mit Corona, neuen Krisen und Kriegen und der Klimawandel würden echt rechtfertigen, dass wir Sehnsucht nach Trost haben. Stattdessen diskutieren, debattieren wir, erbitten uns Solidarität oder eine faire Diskussion. Aber Trost eher nicht. Wenn ich um Trost bitte, zeige ich mich verletzlich und bedürftig. Meine Welt und ich stehen schief, wir sind aus dem Lot und ich brauche Beistand, ein gutes Wort, Liebe. Sei bitte da für mich. Meine Erfahrung ist, Trost muss nur angestoßen werden und vermehrt sich dann weiter. Wer getröstet wird, kann selbst Trost spenden. So kann sich Trost ausbreiten. Jede und jeder kann mitmachen. Das Gute? Trost braucht keine schlauen Wörter. Schweigen kann ein wunderbarer Trost sein. Entscheidend ist, ich muss ganz Ohr sein, den Schmerz, Kummer und Frust beim Gegenüber anerkennen. Und dann stehe ich zur Seite mit dem, was ich geben kann, an Mitgefühl, Freundlichkeit, Taschentüchern oder Schokolade. Erfreulich finde ich, dass in der Bibel Trost richtig oft auftaucht. Tröste, tröstet mein Volk, heißt es bei dem Propheten Jesaja. Da sind so viele tröstliche Geschichten und Verse drin, dass es auch das Trostbuch genannt wird. Ich finde ja, wenn man darin liest, dann ist es manchmal wie eine Umarmung. Und darum meine Leseempfehlung.
Und mit dieser Leseempfehlung von Susanne Richter endet heute unser Kirchenpodcast. Ich bin Marco Vogt und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.